Guten Morgen. Herzlich willkommen zum zweiten Gottesdienst. Ich freue mich, dass so viele am zweiten Gottesdienst da sind. Wir hatten ja den ersten Gottesdienst, der schon so schön war, so toll war, so habe ich es zumindest gehört. Crossover, wir haben die Jugend verabschiedet sozusagen, gesegnet. Ja, es ist kurz vor 12. Der Magen krummelt vielleicht so ein bisschen, oder? Kann das sein? So kurz vor 12, wenn man relativ früh gefrühstückt hat, so wie ich, da fängt er an, so langsam zu krummeln. Und der Hunger macht sich bemerkbar. Aber ich kann euch heute eins versprechen. Es lohnt sich heute, das Mittagessen ein bisschen zu verschieben. Peter, auf jeden Fall. Es lohnt sich, weil wir heute eine geistliche Nahrung haben, die sehr nahrhaft sein wird. Und nicht nur das, sondern sie wird auch schmecken. Schmackhaft wird sie auch noch sein. Wahnsinn, oder? Wir waren vor zwei Wochen, meine Frau und ich waren vor zwei Wochen im Urlaub, und zwar sind wir in Irland gewesen. Nordirland haben wir mal ausgespart, das wollten wir erstmal nicht machen, weil es dann doch ein bisschen zu kompliziert geworden ist. Wir haben uns auf den Rest konzentriert. Wir hatten in Irland wunderschönes Wetter. Angenehme 24, 25 Grad. Also ganz anders wie hier in Deutschland, wir haben das immer so ein bisschen verglichen mal mit Deutschland. 38, 39, 40 Grad teilweise, schon ziemlich heftig. In Irland war es richtig angenehme, kühle Temperatur. Wir haben eine kleine Rundreise gemacht, in Dublin angefangen, dann so an der Küste entlang gefahren, bis wir wieder zuletzt am Flughafen angekommen sind in Dublin. Eins hat uns allerdings ein bisschen verwundert. Wir gehen normalerweise abends so zwischen 10:30, 11 ins Bett, machen das Licht aus. Als wir das Licht ausgemacht haben, haben wir gemerkt, es ist noch ziemlich hell. Ja, ganz anders wie in Deutschland. Also die Helligkeit etwa wie in Deutschland vielleicht so um 9:30 vielleicht, 9:30. Das hat uns schon echt gewundert. Ja. Natürlich ist klar, es liegt ein bisschen nördlicher Irland. Und aus dem Grund geht die Sonne etwas später unter, ganz klar. Und es dauert auch deutlich länger, bis sie untergegangen ist. Also die Dämmerung dauert deutlich länger. Das ist natürlich für den einen oder anderen doch echt schwierig, wenn man das Licht ausmacht und es ist einfach nur hell. Was macht man dann? Man nimmt sowas hier zum Beispiel, eine Augenbinde, ja, so eine schwarze beispielsweise, zieht die über. Und dann sieht das vielleicht schon ein bisschen besser aus. Es ist alles etwas dunkler. Man sieht vielleicht nur noch seitlich irgendwelche, ja, ein bisschen Licht, was reinströmt, aber nicht mehr wirklich viel und kann dann doch so einigermaßen schlafen. Da macht es wirklich Sinn, so eine Augenbinde anzuziehen. Ich habe so den Eindruck, ich habe die Befürchtung, dass wir Gläubige, wir Christen häufig so eine Augenbinde anhaben. Wir sehen nicht richtig. Herr, öffne mir die Augen. Wir sehen nur seitlich so ein bisschen Licht reinströmen, aber so den richtigen Überblick haben wir nicht. Und dabei befinden wir uns als Christen, als Gläubige, die wir an Jesus Christus glauben, tatsächlich in einer Schatzkammer, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir befinden uns in einer Schatzkammer. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass wir diese Augenbinde loswerden, dass wir die wirklich loswerden und reingucken können und sehen, Wahnsinn, was eine Schatzkammer, in welcher Schatzkammer leben wir hier? Welche Schätze haben wir hier vor Augen, die wir gar nicht wirklich sehen können? Und da bin ich wirklich tatsächlich nicht der Einzige, der das gebetet hat, Herr, öffne mir die Augen. Oder morgen auch schon im ersten Lied haben wir das gebetet, Herr, öffne uns die Augen. Aber angefangen damit hat einer im Neuen Testament, nämlich Paulus. Paulus, ein unglaublicher Mann, ein Apostel Jesu Christi, der muss unglaublich gewesen sein, dieser Mann, glaube ich. Ja. Wenn ich dem begegnet wäre, würde ich einige Fragen stellen. Diese Erkenntnis, die er hatte, und nicht nur das, sondern wahrscheinlich auch die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, mit Jesus gemacht hat, hat ihn natürlich geprägt. Und das merkt man in seinen Briefen im Neuen Testament. Paulus schreibt einen Brief an die Epheser. Circa 60 nach Christus, gar nicht so lang, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, das ist auch schon ein Phänomen an sich. Antike Schriften brauchen normalerweise deutlich länger, nachdem das Ereignis stattgefunden hat. Jetzt circa 30 Jahre später, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, haben wir schon Schriften darüber. Das ist unglaublich. Diese Stadt Ephesus war geprägt von verschiedenen Dingen, von Götzenverehrung. Tatsächlich, man hat Götzen angebetet. kennen wir heute hier im modernen Umfeld so nicht direkt, vielleicht indirekt, hat man Götzen angebetet. Magie und Zauberei war auf der Tagesordnung. Das kennen wir durchaus bei uns schon mittlerweile, leider. Wirtschaftlicher Wohlstand, auch das kennen wir. Vielleicht ändert sich das jetzt im Moment ein bisschen, aber das kennen wir durchaus. Und viele verschiedene Kulturen und Religionen, das ist bei uns genau das Gleiche. Viele Kulturen, viele Religionen, die sich bei uns hier breit machen. Und Paulus schreibt in diese Gemengenlage hinein. Er spricht dazu den Ephesern, in dieser ganzen Ehre ja auch genauso zu uns. Und ich möchte da mal einen Text lesen aus Epheser Kapitel 1. Und diesen Text, den finde ich schon ziemlich der Hammer. Ich habe den Text ja schon sehr, sehr häufig gelesen in meinem Leben. Aber so manche Dinge, die begreift man erst vielleicht auch ein bisschen später vielleicht. Vielleicht muss man diese Texte mehrmals lesen, immer wieder. Und Auslegung dafür suchen, Hilfsmittel auch in Anspruch nehmen, um zu verstehen, was dort eigentlich steht. Epheser 1, Abvers 15. Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist doch der Hammer, oder? Also diese Verse hier aus Kapitel 1 sind der Hammer. Eine der, glaube ich, tiefsten und kraftvollsten Gebete, die im Neuen Testament gesprochen werden. Hier von Paulus. Und der Sinn dieses Gebetes ist nicht, Herr, bewahre die Epheser vor Krankheit, bewahre sie vor Anfechtung, bewahre sie vor irgendwelchen Verlusten oder sonst was. Nein, was ist der Sinn dieses Gebetes? Wozu betet hier Paulus dieses Gebet für die Epheser? Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Warum? In der tiefen Erkenntnis seiner selbst. Oder anders sagen, ihn zu erkennen. Das ist der Sinn dessen. Der Sinn dessen, er betet um den Geist der Weisheit und Offenbarung. Warum? Wir sollen Gott besser kennenlernen. Er fleht sozusagen um den Schlüssel geistlicher Wirklichkeit, geistlichem Wachstums. Das muss ich gar nicht selber machen, das ist doch der Hammer, oder? Also ich denke oft, ich muss doch selber was dafür tun, dass ich geistlich wachse, dass Gott mir begegnet, dass ich so ein Leben führe, wie er es haben möchte. Nein, er sagte, nein. Ich bete um den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr Gott immer besser kennenlernt. Und Paulus wählt hier im Griechischen ganz bewusst ein Wort aus, nicht die Gnosis, weil ich habe das schon mal gehört, Gnosis bedeutet ja Erkenntnis oder Wissen oder vielleicht auch theoretisches Faktenwissen über etwas. Nein, er erweitert dieses Wort etwas, es nennt sich Epignosis. Was bedeutet das? Das ist eine Erkenntnis, die auf einer tiefen, intimen, persönlichen Beziehung beruht. Kein theoretisches Faktenwissen, nein, so ein Erfahrungswissen. Gott als einen lebendigen Gott kennenlernen, eine tiefe geistliche Erfahrung mit Gott machen. Das ist der Sinn dieses Gebetes. Eine Frage hier in die Runde. Wer hat irgendeine Beziehung? Wer lebt in irgendeiner Beziehung? Ich denke, fast jeder müsste jetzt die Hand strecken. Ja? Selbst wenn wir jetzt in keine Partnerschaft legen, Ehe, Partnerschaft, Freundschaft oder so, irgendwo haben wir Beziehung zu irgendjemandem. Wir begegnen jemandem irgendwie. Wir machen Erfahrungen mit jemandem. Ganz praktisch. Lern die Person kennen. Die negativen Seiten und die positiven Seiten natürlich. Alles lernt man kennen. Es gibt es aber auch ein theoretisches Faktenwissen, vielleicht eine Beziehung, die auf eine Entfernung vielleicht irgendwie aufgebaut ist. Ich kenne unseren Bundeskanzler Friedrich Merz nicht persönlich, sondern nur über die Medien. Vielleicht über das Internet. Ich werde ihm vermutlich niemals persönlich begegnen. Das ist ein theoretisches Faktenwissen. Das ist genau das, was Gott nicht will. Und ich vermute, dass auch heute Morgen einige hier unter uns sind, die vielleicht Gott noch nie wirklich persönlich begegnet sind. Keine wirkliche, persönliche, tiefe, intime Erfahrung mit Gott gemacht haben. Ich habe dich nur vom Hörensagen vernommen. Ja, nur das, was ich gehört habe. Ich habe viel in der Bibel gelesen. Jahrelang gehe ich vielleicht schon in die Gemeinde, lese die Bibel, mache alles Mögliche. Aber so richtige Erfahrung mit Gott, persönliche Erfahrung mit Gott habe ich noch nie gemacht. Er möchte eine tiefe, intime Beziehung haben mit dir. Er möchte gerne mit dir reden. Er möchte gerne mit mir reden. Er hätte es gerne, dass ich ihm meine Sorgen mitteile, wie in Petrus steht. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist so ein bisschen eigentlich nicht wirklich gut übersetzt. Das heißt eigentlich, sein Anliegen ist es, sich um euch zu kümmern. Ist das nicht toll? Sein Anliegen ist es, er will das unbedingt, dass du ihm deine Sorgen gibst und er wird sich um dich kümmern. Er will sich um dich kümmern. Der Sinn dieses Gebetes ist also, dass wir Gott intim kennenlernen. Und die Frage ist natürlich, wie passiert das? Und Paulus zeigt uns das in seinem Gebet. Und er fängt ganz konkret an mit dem Adressaten des Gebetes. Jetzt wirst du sagen, okay, an wen wird schon dieses Gebet gerichtet sein? An wen wohl? Ja, an Gott, an Jesus Christus natürlich. Gell? Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Das ist mal eine Begrifflichkeit, oder? Vater der Herrlichkeit. Mit dem Begriff Vater können wir durchaus noch mal etwas anfangen. Das Kind kommt zu seinem Vater, egal wann. Und der Vater hört in der Regel zu und gibt dem Kind nicht immer alles, aber das Kind kann immer zu dem Vater kommen. Mit Herrlichkeit selber können wir nicht so arg viel anfangen. Aber das Wort herrlich kennen wir schon. Das ist etwas ganz Besonderes, was Tolles. Im Alten Testament ist diese Herrlichkeit etwas sehr Schwieriges. Da gibt es dieses Wort Kabot im Hebräischen. Das bedeutet eigentlich, es ist ein Gewicht, es ist eine Schwere. Die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament war eine Schwere. Die Herrlichkeit war ein Gewicht. Sie war eher Last, sie war eher furchteinflößend. Denkt an die Wolken und Feuersäule in der Wüste, Donner, Blitze und so weiter, wo die Israeliten eher Angst vor Gott hatten, als dass sie zu ihm kommen können und sagen, Vater oder sowas. Nein, das gab es damals nicht. Gott war damals kein Vater. Nein, er war furchteinflößend, herrlich, man musste Angst vor ihm haben. Als die Stiftshütte fertiggestellt wurde, konnte Mose dort nicht rein, weil die Herrlichkeit Gottes so stark gewesen ist. Es ging nicht. Als die Einweihung des Tempels unter Salomo stattgefunden hat, konnten die Priester den Dienst nicht verrichten, weil die Herrlichkeit so stark in diesem Raum vorhanden war. Es war furchteinflößend, angstmachend, die Herrlichkeit Gottes. Eigentlich nichts Schönes. Und Paulus sagt nun, dieser majestätische, heilige Gott ist durch Jesus Christus mein Vater geworden. Der Vater der Herrlichkeit. Es ist ein Vater der Herrlichkeit. Ab sofort, weil wir an Jesus glauben, dürfen wir zu Gott kommen. Der Gott der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit. Ich darf zu ihm sagen, Papa, Papa, lieber Vater. Ist das nicht toll? Mein Papa, Gott der Herrlichkeit, Vater der Herrlichkeit. Und ich vermute, Paulus bereitet hier die Epheser vor, was auf das, was in den nächsten Versen kommt, Man könnte vielleicht so den Anschein haben oder die Vermutung haben, wenn wir Gott um den Geist der Weisheit bitten, um die Erleuchtung unseres Herzens, um diese kraftvolle Majestät, um diese Megakraft, die wir in den nächsten Versen lesen, dann könnten Zweifel aufsteigen und wir könnten uns fragen, bin ich es eigentlich wert, zu diesem Gott zu kommen und zu sagen, ja, gib mir dies und jenes, gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, lass mich deine Kraft wirklich spüren, die an uns wirkt. Ist das nicht zu viel gebetet? Und die Antwort lautet, nein. Es ist überhaupt gar nicht so groß gedacht, ganz im Gegenteil. Denn wir bitten nicht zu irgendeiner Instanz, die wir nicht kennen, sondern wir bitten wir gehen zu unserem Papa im Himmel, zu unserem Vater im Himmel. Wir können jede Bitte, die wir haben, an ihn richten. Welches Kind nimmt ein Blatt vor den Mund? Wahrscheinlich niemand, kein Kind. Gell? Ein kleines Kind kommt zum Papa und fragt ihn, egal was es ist. Eine Bitte, 2 Minuten später die nächste Bitte, 3 Minuten später wieder die nächste Bitte. Ist völlig wurscht, egal. Ja. Das Kind kümmert sich nicht darum. Wir machen uns häufig Gedanken darüber, kann ich so mit diesem Anliegen wirklich zu Gott kommen oder wie ist das eigentlich? Ja, wir dürfen das. Du bittest deinen Vater, das sichert absolut deinen Zugang. Es ist nicht der Vater, der Gott der Herrlichkeit im Alten Testament, furchteinflößend, nein, jetzt darf ich zu dem Vater kommen. Und du bittest den Vater der Herrlichkeit, das sichert die Ressourcen. Egal was es ist, eine unendliche Quelle der Herrlichkeit, aus der kannst du alles erbitten. Es gibt nichts, was Gott nicht tun könnte. Es ist unmöglich, es geht gar nicht. So, was bittet er denn jetzt? Was bittet denn Paulus jetzt tatsächlich in diesem Gebet? Da gucken wir mal auf die nächste Folie. Und er bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der tiefen Erkenntnis seiner selbst. Er bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung. Ist vielleicht für unsere Breiten gerade auch ein bisschen komisch, um einen Geist zu bitten, oder? Kennen wir bei uns in der modernen Welt eigentlich so auch nicht. Gell? Wir bitten um den Geist der Weisheit und Offenbarung. In anderen Ländern der Welt ist das durchaus ein Bild, was man kennt. Bei uns vielleicht nicht, aber es ist trotzdem wahr. Wir lesen es in der Bibel. Gott erfüllt uns mit seinem Geist. Und Paulus bittet es hier, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und der Geist der Weisheit, das ist nicht eine intellektuelle Klugheit oder ein akademisches Wissen. Das ist damit nicht gemeint. Diese Sophia, die hier genutzt wird. Das ist die Fähigkeit, das Leben, das komplette Leben in seiner Komplettheit, der Anfang des Lebens, die ganzen Umstände meines Lebens, die Sorgen meines Lebens, die Prioritäten meines Lebens, auch das Ende des Lebens, durch die Brille Gottes zu sehen. Ich schaue durch die Brille Gottes, es ist im Endeffekt die Lebensweisheit Gottes für unseren Alltag. Ich sehe, wenn ich geöffnete Augen habe, wie Jesus mich sieht, wie Gott mich sieht, wie Gott meinen Alltag sieht, wie Gott meine Arbeitsstelle sieht, wie Gott die Gemeinde sieht. Das ist göttliche Lebensweisheit. Und der Geist der Offenbarung, das ganz Interessante ist, das griechische Wort Apokalypse steckt dort dahinter. Das ist ja bei uns eher der Weltuntergang, das ist aber hier nicht gemeint damit, sondern es bedeutet im Griechischen einfach Enthüllung oder ein Wegschieben des Vorhangs. Ja, wir sind wieder bei dieser Begrifflichkeit. Öffne mir die Augen, nimm diese Binde von mir, dass ich endlich sehen kann, was passiert hier eigentlich. Paulus betet darum, dass der Heilige Geist den Vorhang vor der unsichtbaren geistlichen Realität wegschiebt, damit wir begreifen, was hinter den Kulissen der sichtbaren Welt tatsächlich los ist. Und zu welchem Ziel, zu welchem Sinn hat das Ganze? Warum soll das gemacht werden? Damit wir endlich diese Binde wegbekommen hier. Ja, diese schwarze Binde, die uns einfach die Augen verschließt und wir einfach nicht richtig sehen können. Darum geht's. Gib mir den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass ich endlich erleuchtete Augen habe, dass ich sehe, was wirklich passiert. Es ist ganz witzig, wenn ich morgens früh aufstehe, ich bin relativ ein Frühaufsteher und dann sitze ich morgens schon so um 6 etwa am Küchentisch und dann lese ich einfach die Zeitung. Momentan ist es noch so ein bisschen dunkel, ein bisschen duster noch. Ich mache normalerweise kein Licht an, lese so die Zeitung, ist vielleicht für die Augen nicht immer so das Beste. Dann kommt meine Frau irgendwann eine halbe Stunde später und knipst das Licht an. Das war eine Flut, das Licht strahlt hier plötzlich über diesen Tisch und ich kann alles ganz genau sehen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst. Das ist interessant, da kommen wir später nochmal zu. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr es wisst. Das ist ganz witzig hier, die Augen des Herzens, hat dein Herz Augen? Nee, eigentlich nicht, gell? Ich habe hier oben zwei Augen, vielleicht noch ein paar Hühneraugen, das mag sein. Aber ansonsten habe ich da am Herz keine Augen. Das ist natürlich eine Metapher, die hier Paulus verwendet. Und das Herz ist im Hebräischen nicht irgendwie der Sitz von Gefühlen oder von Kitsch, so wie wir es vielleicht kennen. Wenn wir von Herz sprechen, dann ist es Herzschmerz, irgendwie folge deinem Gefühl, folge deinem Herzen oder sowas. Das ist hier nicht gemeint. Das Herz ist eben das nicht, sondern es bedeutet das Kontrollzentrum der gesamten Existenz. Das Kontrollzentrum meiner gesamten Existenz. Meines Verstandes. Kontrollzentrum meines Verstandes. Meines Willens. Meiner tiefsten Überzeugungen. Das finde ich schon einfach total krass, was Paulus hier sagt. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen eures Wissens, eures Verstandes. Er knipste das Licht an, sodass ihr wisst, vom Verstand her, wisst, dass es nicht irgendwie eine Gefühlsduselei oder sowas. Ihr sollt das wissen. Gott flutet den Innenraum mit Licht. Und plötzlich wissen wir. Und was wissen wir? Drei ganz gewaltige Schätze, die Paulus uns hier vor Augen malt. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr wisst, erstens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, zweitens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist und drittens, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Das sind diese drei Schätze. Wir haben jetzt die Augen offen sozusagen, schauen in diese Schatzkammer rein und sehen diese drei enorm großen Schätze, die hier auf uns warten. Gott ruft den Gläubigen. Jetzt weiterklicken. Jetzt. Gott ruft den Gläubigen, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott ruft mich. Nicht zufällig. Irgendwie ein Freiwilligen aus der Menge. Du bist es, du oder du. Nein, so macht es Gott eben nicht. Gott sagt ganz konkret, ich will dich. Ich will dich haben, ich will dich haben. Und nennt uns beim Namen. Gott hat den Menschen nicht zufällig gerettet, sondern er ruft ihn ganz aktiv, laut, ganz persönlich ruft Gott. Und diese Berufung ist unlösbar mit einer unerschütterlichen Zukunftshoffnung verbunden. Die Hoffnung seiner Berufung. Kein Zweckoptimismus. Ah, das wird schon irgendwie alles gut werden. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Ich hoffe dieses. Es ist vage, es ist nicht sicher in unserem Sprachgebrauch. Das ist hier nicht gemeint. Eine unerschütterliche Zukunftshoffnung wird hier als Wort verwendet. Und sie begründet sich natürlich auf einer historischen Tatsache. Und das ist ja bewiesen tatsächlich. Und wenn das wahr ist, endet das ja alles. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das gab es noch nie. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Weil Jesus das Grab verlassen hat und lebt, ist die Zukunft des Gläubigen absolut sicher versiegelt. Es kann nichts mehr passieren. Dieses Wort Elpis, was hier genannt wird, ist im Grunde Zukunft, die bereits jetzt felsenfest feststeht. Das ist die feste Zukunft, die wir als Gläubige haben. Ist das nicht ein großer Schatz, den wir da haben? Ein riesengroßer Schatz. Der zweite Schatz, schauen wir uns den an. Gott ist stolz auf uns. Wie komme ich darauf? Er sagt, er erkennt, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und ich habe so die Vermutung, dass dieser Vers oftmals ein bisschen falsch ausgelegt wird, als würde hier stehen, wie reich das Erbe ist, das wir einmal von Gott im Himmel bekommen. Stimmt auch, da ist nichts Verwerfliches dran, nichts Falsches. Auf uns wartet ein großes Erbe im Himmel. Aber das ist hier überhaupt gar nicht gemeint in diesem Vers. In anderen Versen, ja, beschreibt Paulus das ganz, ganz klar. Aber er sagt hier etwas ganz anderes, etwas viel Radikaleres. Es ist Gottes Erbe in den Heiligen. Das bedeutet, Gott betrachtet die Gläubigen als seinen ganz persönlichen Schatz. Ist das nicht Wahnsinn? Gott betrachtet mich als sein Erbe, als einen ganz persönlichen, großen Schatz. Dieser Reichtum der Herrlichkeit, das bin ich. Und du, Manu, der Reichtum der Herrlichkeit, das bist du und ich. Also in Gottes Augen, ihr seid mein wertvoller Besitz, mein Erbe, mein Augapfel. Absolut krass sowas. Ja. Gott sieht mich als Erbe an, ich bin so wertvoll. Ich glaube, wenn wir das, wir haben das oft noch gar nicht richtig verstanden, was das eigentlich wirklich bedeutet. Ja. Wie Gott mich eigentlich sieht. Wie wertvoll ich in Gottes Augen sehe, wie Gott mich anschaut. Wenn ich das wüsste, würde ich vielleicht ganz anders handeln. Oft habe ich eher Angst und Sorge vielleicht, irgendwas falsch zu machen. Aber Gott sieht mich persönlich als so wertvoll an. Und da brauchen wir geöffnete Augen dafür. Gott muss uns den Geist der Weisheit und Offenbarung geben, dass wir diesen Schatz endlich erkennen. Der dritte Schatz. Das ist eine gewaltige Kraft in uns. Damit ihr erkennt, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Da muss man echt gut auffragen, was das bedeutet. Welches seine Kraft an uns, den Glaubenden, ist, entsprechend der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die Hoffnung für alle sagt es ein bisschen einfacher. Ihr sollt erfahren, mit welchem unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Er sagt aber leider nicht alles aus, was in diesem Vers steht. Paulus, der drückt das ein bisschen anders aus. Es ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man im Flugzeug sitzt. Man rollt so zur Startbahn, ganz locker und leicht, wie wenn man in einem Auto sitzen würde oder in einem Bus. Flugzeug bleibt kurz stehen, bekommt die Erlaubnis zum Starten und plötzlich starten die Triebwerke. Was passiert? Man wird so in den Sitz reingedrückt. Ja? Und dann merkt man, wie die Kraft da an einem wirkt, an diesem Flugzeug wirkt, an einem selber. Das ist so ein Ansatz irgendwie. Die Kraft, die an uns, den Glaubenden, wirkt, rüttelt, wirkt in uns und an uns. Ich glaube, dieser Vers 19 bildet dieses furiose Finale des Gebetes, was hier Paulus betet. Die unvorstellbare Kraft, die an uns, den Gläubigen, wirkt und uns auch zur Verfügung steht übrigens. Und Paulus gerät hier im Griechischen fast so ein bisschen wie in Ekstase, würde ich fast sagen. Er versucht, Worte zu finden, um diese Kraft und Macht Gottes zu beschreiben. Und er nutzt insgesamt 5 Begriffe dafür, um das zu beschreiben. Und später nochmal eine ausführliche Beschreibung dazu, in eigenen Worten sozusagen. Er plündert den gesamten griechischen Wortschatz, weil ein einzelner Begriff nicht ausreichen würde, um das zu beschreiben. Erstens. Die überragende Größe. Zweitens, seine Kraft. Drittens, entsprechend der Wirksamkeit. Viertens, der Macht. Fünftens, der Stärke. Und ich möchte euch da so ein ganz kleines Gefühl dafür geben, was das eigentlich bedeutet. Dass wir es wirklich ein bisschen besser begreifen. Die überragende Größe ist ein griechisches Wort, Hyperballon nennt sich das. Das bedeutet, darüber hinauswerfen oder über das Ziel hinausschießen. Also ich werfe einen Ball und schieße völlig über das Ziel hinaus. Das beschreibt natürlich etwas, was die komplette Skala sprengt. Es ist nicht zu vergleichen, unmessbar, jenseits aller Grenzen. Seine Kraft als zweites steht hier für einen Begriff, den kennen wir natürlich, Dynamis, das Dynamit. Das ist unser Begriff auf jeden Fall. Explosiv. Die explosive, innewohnende Kraft, fähig, Wunder zu tun, alles zu tun, was notwendig ist. Paulus betet, dass wir diese sprengende Dimension Gottes erfahren. Drittens, die entsprechende Wirksamkeit, das Wort kennen wir auch, die Energia, Energie, aktiv, in Funktion befindliche Energie, nicht schlafend, nicht auf Reserve, abgeschaltet. Die Energie ist immer da, hocheffektiv am Arbeiten. Viertens, die Macht und Herrschaft. Das ist die souveräne Regierungsmacht Gottes. Er regiert, er ist der Herrscher. Und fünftens, last but not least, Ischias meint die muskelähnliche starke, ja, so ein Muskelfortz. Ja, das können wir uns ganz gut vorstellen. Ein Fitness-Training. Das ist die Kraft Gottes, die hier beschrieben wird, in diesen fünf unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Und die Sensation kommt ja jetzt erst. Diese gewaltige Kraft, diese gewaltige Energie schwebt nicht irgendwo unnahbar im Himmel irgendwo in der Gegend rum, sondern was sagt hier Paulus? Sie ist wirksam in uns. Diese Kraft ist wirksam in mir. Diese Kraft ist wirksam in dir. Für uns und an uns. Es ist sozusagen die Betriebstemperatur von den Christen. Ist das nicht der Wahnsinn? Was hier steht in diesem Epheser Kapitel 1? Und dann beschreibt Paulus das Ganze nochmal mit seinen eigenen Worten, was denn diese Kraft eigentlich ist. Er sagt dann, mit dieser Kraft hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Das ist die Auferstehungskraft. Und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Diese Kraft ist an mir wirksam. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Diese Kraft wirkt an mir und ist in mir und in dir. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Diese Kraft wirkt in mir. Ich finde das der Hammer. Also dieses Kapitel 1 in Epheser, es lohnt sich, sich darüber noch mehr intensive Gedanken zu machen. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte zum Schluss kommen. Ja, Epheser Kapitel 1 räumt radikal auf mit dem Gefühl der geistlichen Ohnmacht, oder? Räumt komplett damit auf. Geistliche Ohnmacht gibt es nicht mehr. Wir Christen fühlen uns ja oft im Alltag schwach, ausgebrannt, vielleicht in Umständen hilflos ausgeliefert. Und Paulus sagt, nein, das ist eine optische Täuschung. Du hast diese Binde auf. Diese Binde muss weg. In dem Moment, in dem wir an Jesus Christus glauben, sind wir an die mächtigste Energiequelle angeschlossen. Diese unmessbare Dynamis, diese dynamische Energie, die arbeitet bereits jetzt schon an dir. Und es geht nicht mehr darum, dass wir es aus eigener Kraft schaffen, sondern dass wir geöffnete Augen bekommen. Es geht darum, dass du die Augen deines Herzens, Achtung, öffnen lässt. Nicht öffnest. Du bist nicht selber gefragt, öffne deine Augen. Nein, darum geht es nicht. Er bittet um den Geist der Weisheit und Offenbarung, dass die Augen geöffnet werden, um zu staunen und mit Glauben anzunehmen, welcher Treibstoff in unserem Leben längst am Werk ist. Es ist die Auferstehungskraft, die in uns wirkt. Jesu Auferstehungskraft, sie ist genug für alles. Für unseren Alltag und für alles, was danach kommen wird. Ich möchte euch einladen dazu, mit mir auch dieses Gebet zu sprechen. Leise, jeder für sich. Und geöffnete Augen, wir haben es eben schon gesungen, auch am Anfang des Gottesdienstes, dass wir den Vater der Herrlichkeit anrufen und ihn um erleuchtete Augen bitten. Lass uns zusammen beten. Ja, Vater der Herrlichkeit, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder. Du bist unser Vater, du bist nicht ein Gott, der weit weg ist, vor dem wir Angst haben müssen, Sorge haben müssen, vor dem wir uns verkriechen müssen. Nein, du bist der Vater, zu dem wir Abba sagen dürfen, Papa im Himmel. Und du bist der Vater der Herrlichkeit, denn Ressourcen sind unbegrenzt. Dafür danke ich dir, Herr. Und wir wollen in eine persönliche Beziehung zu dir, Herr. Das ist auch dein Anliegen. Dein größtes Anliegen ist, dass wir mit dir in Beziehung kommen. Dass wir dich erfahren in unserem Leben, Herr. Schenke uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, Herr. Schenke uns den Geist der Weisheit und Offenbarung heute Morgen, jedem Einzelnen hier in diesem Raum und alle, die zuhören, Herr. Der Geist der Weisheit und Einsicht, der das Licht anmacht, der die Binde wegnimmt, wir wirklich sehen können, Herr, wie unendlich deine Schatzkammer ist, wie unendlich wertvoll deine Schatzkammer ist, diese felsenfeste Hoffnung, die wir haben dürfen in dir. Keine vage Hoffnung, sondern eine felsenfeste Hoffnung. Du hast uns persönlich gerufen, Herr, mit unserem Namen. Wir gehören zu dir, dafür danke ich dir, Herr. Du bist so stolz auf uns, wir sind so wertvoll in deinen Augen, Herr. Lass uns das begreifen, nimm uns da wirklich diese Binde von den Augen weg, dass wir es begreifen, wie wertvoll wir für dich sind. Wir sind dein Erbe, du freust dich über uns, Herr. Du freust dich darüber, wenn wir zu dir kommen, uns mit dir beschäftigen, dein Wort lesen, zu dir beten, dir unsere Sorgen weitergeben. Dafür danke ich dir, Herr. Und lass uns doch erkennen und merken und spüren, Herr, wie deine Kraft an uns, den Gläubigen, wirkt, an uns, in uns und durch uns hindurch, Herr. Vater, ich danke dir dafür, dass wir an dich glauben dürfen, Herr, dass du in unserer Mitte bist und dass du jetzt wirkst an jedem Einzelnen, der zugehört hat und du uns deinen Geist gibst. Ich danke dir dafür. Amen.